So, vielen Dank für die Einladung. Da kann ich mich besser hinterm Pult verstecken, falls es peinlich wird für mich oder so. So, ist das gut? Ein bisschen Feintuning. Okay, es ist wirklich ein Privileg für mich, dass ich heute hier bei euch sein darf. Vielen Dank. Und ich freue mich besonders, dass aus meiner Gemeinde in Osnabrück mich die ganze Jugend begleitet. Die ist also vollständig angereist. Sie ist angetreten wie ein Mann, um es biblisch auszudrücken. Und es liegt vielleicht daran, dass unsere Jugend nur aus einem Mann besteht. Aber ich denke, Elias, kannst du kurz aufstehen? Zwischenapplaus, das ist schon was. Ja. Ihr seht, es ist richtig cool, wenn man zur Jugend in Osnabrück gehört. Ja, da kommt man auf den Jugendgottesdienst, wird direkt zweimal geklatscht dafür. Jetzt kommt die Zielgerade oder das Ziel, herzliche Einladung. Ja, also nicht nur komm doch mal nach Osnabrück für einen Nachmittag. Nein, vielleicht überlegst du, in welche Stadt könnte ich gehen, um dort eine Ausbildung zu machen oder zu studieren. Osnabrück ist wirklich schön, also schöner als, na gut, aber man kann gut studieren, es gibt eine tolle Gemeinde und wo hat man die Chance? Nur indem man einfach kommt, die Jugend um 100% wachsen zu lassen. Ja, also das kann man nicht überall. Ja, deshalb überlegt's euch, ist ernst gemeint. Ja, gut. Heute in der Predigt soll es um den eben gehörten Abschnitt aus dem Buch Prediger gehen. Rudi sprach so, wir haben dafür Werbung gemacht und so. Ich dachte natürlich, es wurde schon allen gesagt, dass es um Prediger geht, um Prediger Kapitel 11 und 12. Aber es hat sich gerade rausgestellt, ihr wusstet das alle gar nicht. Ja? Ich habe extra heute früh nochmal geschrieben, bitte lest euch Prediger durch auf eurer Internetseite. Hat jetzt jemand gelesen? So bei den Kommentaren? Auch nicht? Okay, gut. Ist natürlich gut, wenn ihr das hättet gelesen zur Vorbereitung, aber egal, ich habe für euch die Zusammenfassung mit dabei, ja, kein Thema. Und zwar versuche ich jetzt mal Prediger zusammenzufassen in einen Satz, ja, und dann versuche ich das noch ein bisschen länger zusammenzufassen. Also dieser eine Satz, ja, ist folgender: Alles in dieser Welt ist sinnlos ohne Gott. Alles in dieser Welt ist letztlich bedeutungslos, weil es vergänglich ist. Wenn du nicht deine Augen, deinen Blick über den Horizont dieser Welt hinaushebst auf Gott, den Schöpfer und den Richter, deinen Anfang und dein Ende, da kommst du her, da gehst du hin. Also wenn du die Welt und dein Leben für sich betrachtest, dann musst du dir irgendwann, wirst du dir hoffentlich die Frage stellen, oder vielleicht machst du es unbewusst, aber irgendwie machst du es, was bringt das Ganze? Ja, da haben wir einen, der ist wirklich weise und schlau, und da haben wir hier einen, der ist nicht so schlau. Beide sind von Umständen oder Zeit abhängig. Beide werden irgendwann alt und sterben. Es ist sogar so, dass der Weise oftmals die besseren Entscheidungen treffen kann. Er wird weniger Fehler machen im Leben. Aber Prediger sagt, wer sein Wissen mehrt, der mehrt auch seinen Schmerz und seine Enttäuschung. Oder dumme fröhlich weiterleben kann. Ja? Da ist der eine vielleicht reich und der andere ist arm. Und klar, als Reicher denkst du, du kannst erstmal dein Leben mehr genießen. Aber umso mehr wirst du dann auch mit der Vergänglichkeit dieser irdischen Freuden konfrontiert. So sehr, dass es am Ende vielleicht sogar besser wäre, manche Freude gar nicht erst kennengelernt zu haben. Ja? Weil man dann diesen Verlust nicht hat. Man kann es nicht halten, man kann es nicht festhalten. Stellt euch vor, ihr dürftet nur einmal im Leben was Süßes essen, und zwar eine Tafel Schokolade. Nur einmal im Leben. Ich glaube, es wäre besser, man hätte sie nicht gegessen. Und an dem Tag muss man ja leiden, wenn man keine Schokolade mehr hat. Prediger 9, Vers 11, wenn ihr die Bibel habt, könnt ihr ein bisschen mit reinschauen. Da steht, wiederum sah ich, wie es unter der Sonne zugeht. Zum Laufen hilft es nicht, schnell zu sein. Zum Kampf hilft es nicht, stark zu sein. Zur Nahrung hilft nicht, geschickt zu sein. Zum Reichtum hilft nicht, klug zu sein. Dass einer angenehm sei, dazu hilft nicht, dass er etwas gut kann. Sondern alles liegt an Zeit und Glück. Und dann macht Prediger noch was deutlich. Das ganze Leben ist mit Anstrengung verbunden. Mit Arbeit, mit Mühen. Über Mühen, über Mühen. Und du kommst nicht drum rum. Du kommst um diese Mühen und die Anstrengungen des Lebens nicht drum rum. Es geht immer weiter und weiter, es gibt nichts Neues. Nur eines verändert sich, du wirst immer älter, es wird immer anstrengender. Was soll das Ganze? Alles ist sinnlos und ein Haschen nach Wind. So, und trotzdem spart das Buch Prediger nicht mit guten Ratschlägen für ein erfolgreiches Leben. Ja, also versuche weise zu handeln, dann geht es dir besser. Sei fleißig, getraue dich auch mal ein Risiko einzugehen. Sei mutig, gebrauche deine Zeit, fang was mit deinem Leben an und genieße das, was du hast. Denn alles ist vergänglich. Also genieße das, was du hast, solange du es hast, alles ist vergänglich. Und das war noch nicht alles. Der Prediger hat noch einen wichtigen Ratschlag für uns, nämlich gedenke an dein Ende und das folgende Gericht. Also es ist nicht nur alles vergänglich und sinnlos, du musst auch noch für alles vor Gott Rechenschaft geben. Fassen wir das zusammen. Genieße dein Leben, auch wenn es vergänglich und bedeutungslos ist, aber denke dabei immer, dass du eines Tages vor deinen Schöpfer treten musst. So wie wir es heute gehört haben. Kapitel 11, Vers 9. Freue dich nur an deiner Jugend, junger Mann oder junge Frau. Und dann, doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Was ist das für ein Rat? Was sollen wir damit anfangen? Ist doch offensichtlich, oder? Genieße dein Leben, aber übertreibe es nicht. Genieße dein Leben, nutze deine Jugend, aber vergiss Gott dabei nicht. Und ich denke, ich weiß nicht, wie viele wir heute sind, aber ich denke fast, wir sind alle Experten genau darin. Wir sind Experten in diesem Gebiet, wenn es um die Gratwanderung geht zwischen den Freuden dieser Welt und der Nachfolge Jesu. Und da ich anscheinend der Oberexperte bin, hat mich Rudi eingeladen, damit ich heute zu euch predige und euch erkläre, wie auch ihr das wirklich schaffen könnt. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Fangen wir an. Die tägliche Aufgabenstellung lautet, wie weit darf ich gehen, um so viel wie möglich weltliche Freuden genießen zu können als Christ? Ich muss also eine ausgewogene Mischung finden zwischen meinem Leben als Nachfolger Jesu, als Christ, aber eben auch als Mensch in dieser Welt, der ja auch irgendwie leben muss und will und auch nichts verpassen will. Also das beliebte Beispiel, wie lange kann ich Samstagabend Party machen, mit was auch immer, und es noch rechtzeitig zum Gottesdienst schaffen? Und ihr kennt das alle, das ist immer dieses Problem, ich komme dann doch erst um 2 ins Bett, aber wenn ich um 2 ins Bett komme, also wenn ich mich Mühe gebe und ich komme schon um 2 ins Bett, sage ich mal, dann verpenne ich, ja, das schaffe ich nicht. Was mache ich? Die Lösung ist natürlich, ich mache durch, ja, weil dann bin ich der Erste im Gottesdienst und kann ja mich in der Predigt dann auch ausruhen, ne? Also wie weit kann ich gehen, ohne zu sündigen oder sagen wir mal grob zu sündigen in meiner Beziehung zu den Medien? Wir hatten es heute hier. Ja? Wie muss so das Prozentuale sein, ne? die Relation, damit das noch gerade so hinhaut? Wie weit darf ich gehen in meiner Beziehung zu meinem Hobby oder zu meinem Freund oder zu meiner Freundin? Und wie weit muss ich in meiner Beziehung zur Gemeinde gehen? Oder zu Gott? Okay, ist das die Botschaft des Predigers? Genieße dein Leben, aber übertreib es nicht. Und Paulus würde sagen, und ich nehme an, der Prediger würde es auch sagen, und ich sage es auch, wenn die beiden das sagen, dann, ja, was soll ich machen? Das sei ferne. Also Leute, das ist es nicht. Wir mögen uns als Experten für diese Gratwanderung halten. Wir mögen scheinbar mit Erfolg gleichzeitig Freund Gottes und Freund dieser Welt sein. Fakt ist, dass wir diese Gratwanderung, diesen Balanceakt, nicht einen einzigen Tag durchhalten. Wir stürzen ab, und zwar meistens natürlich auf die Seite der Frömmigkeit, oder? Ist das eure Erfahrung? Wieder den ganzen Tag gebetet. So, wie soll ich so den Gottesdienst morgen schaffen, wenn ich bis nachts um 3 bete? Ja? Nein, also Fakt ist, wir fallen, aber wir fallen in Sünde, meistens. Also was ist jetzt die die Botschaft des Predigers an uns? Und was hat das Buch mit dem Evangelium zu tun, mit Christus? Das Thema ist Remember God. Das heißt auf Deutsch, erinnere dich an Gott. Für die, die so alt sind wie ich oder nie richtig Englisch gelernt haben. Und ich denke, die Botschaft des Predigers ist einfach umgedreht. Nicht genieße dein Leben, aber vergiss nicht an Gott zu denken, sondern die Botschaft des Predigers lautet einfach, denke an Gott und genieße so dein Leben. Also wenn du dieses Leben betrachtest, auch die schönsten und besten Dinge, von denen du dir wirklich so viel erhoffst, das Böse um dich herum und in dir und der Tod wird alle Versuche, diesem Leben Sinn oder wenigstens Befriedigung abzugewinnen, zunichte machen. Darum nun der Rat des Predigers, gebrauche dein Leben und deine Gaben, ja, und genieße sie, aber unter der Grundprämisse, dass dieses Leben nicht alles ist. Also erhebe deinen Blick über den Horizont dieser Welt hinaus. Auf Gott. Und nur wenn du das machst, nur durch diese Verbindung, die du mit Gott hast, wirst du mit der Vergänglichkeit der Dinge in diesem Leben zurechtkommen. Und nicht entweder in einen nie endenden Kampf um neue Ablenkung, um neue Zerstreuung, um neue Freuden oder vielleicht auf der anderen Seite in Verzweiflung, in Fatalismus, in Nihilismus enden. Und nur durch ein Leben in Gottes Furcht, also mit dieser Verbindung mit Gott, wirst du im Gericht bestehen können. Das ist die Botschaft vom Prediger. Und dann endet das Buch. Lässt uns so stehen. Es verweist uns auf Gott, auf sein Gebot, aber es erklärt nicht, wie wir von Herzen in Gottes Furcht leben können. Und es erklärt auch nicht, wie dieses Leben im Vertrauen und im Gehorsam zu Gott etwas ändern an der Vergänglichkeit und Sinnlosigkeit in dieser Welt. Die Antworten, die wir hier noch brauchen, die finden wir in anderen Teilen der Weisheitsliteratur oder im Alten Testament, aber die letztendliche und vollkommene Antwort auf diese Frage finden wir erst in Christus. Christus ist die abschließende und befriedigende Antwort auf das Buch Prediger. Oder andersherum formuliert, auch das Buch Prediger weist uns auf Christus. Jesus Christus ist der Einzige, der uns aus der Vergänglichkeit und Sinnlosigkeit herausholt und aus dem Gericht rettet. Und wie? Nun, die Antwort ist das Evangelium. Der Tod Jesu am Kreuz für unsere Sünden, seine Auferstehung als ein Zeichen, dass auch wir auferstehen werden und mit ihm ewig leben werden. Also das, was Jesus getan hat für uns, ist die Antwort auf das Buch Prediger. Das ist wichtig zu wissen, wenn ihr heute Abend alle nach Hause geht und nochmal schnell den Prediger komplett durchlest, weil ihr denkt, hey, das muss ich wissen, werdet ihr merken, irgendwie ein komisches Buch. Ja? Was will der eigentlich? Jesus ist dann die Antwort. Also, wie können wir in Gottesfurcht leben, in Gerechtigkeit vor Gott? Wir können es nicht, aber Jesus schenkt uns seine Gerechtigkeit. Ja, wir müssen Rechenschaft ablegen, wie der Prediger sagt, wir stehen unter dem Gericht. Jesus hat das Gericht getragen. Unser Leben, ja, wir selbst sind vergänglich, es ist ein Haschen nach Wind. Jesus schenkt uns ewiges Leben, ewige Freude, ein ewiges Erbe. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben im Überfluss. Und Jesus erweitert dann unseren Horizont in die Ewigkeit hinein. Und dann brauchen wir uns eben nicht mehr an diese Welt zu hängen und wir können erkennen, was ewigen Wert hat. Der Genuss und die Freuden in dieser Welt, die sind weiterhin vergänglich. Aber jetzt geben sie uns einen Vorgeschmack auf die Freude, die uns erwartet, die wir in Ewigkeit haben werden. Ich bin mal durch die Wüste gereist und in Afrika und wir waren zu zweit. Und es gab dann eine Zeit, wo wir hatten nur noch weißen Reis zum Essen. Wir haben nichts anderes zu kaufen bekommen und aufgrund von Magenproblemen sollte man auch nichts anderes essen. Jedenfalls irgendwann war es langweilig. Ja? Und dann sind wir in einen Ort reingekommen, in ein Dorf, da war Markttag. Da waren also drei Damen, die hockten auf dem Fußboden und vor jeder waren so zwei, drei Bündel mit Gemüse, so ein bisschen Lauch und Möhre. Wir haben so, yeah, unser Tag heute. Wir haben gesagt, wir kaufen alles. Und ich habe gesagt, da wäre der Markttag ja schon zu Ende gewesen, ihr dürft zwei bekommen. Ja? Wir haben die gekauft. Und wir waren so glücklich. Und an diesem Abend gab es wirklich ein Festmahl. Es gab Reissuppe mit Möhren und Lauch. Oh. Aber ich muss euch sagen, irgendwann war das Gemüsebündel aufgebraucht. Und wir hatten wieder nur weißen Reis. War das für uns der Weltuntergang? Haben wir aufgehört, Hoffnung zu haben? Haben wir die Fahrräder, wir waren mit dem Fahrrad unterwegs in die Ecke geschmissen und das war's? Nein, das war für uns nur ein Vorgeschmack. Wir haben weiter davon geträumt, was wir alles essen werden, wenn wir erst in Deutschland sind. Diesen Braten mit diesem Rotkohl und dieser braunen Soße und alles. Es war nur ein Vorgeschmack. Und so müsst ihr, es ist ein kleines Beispiel, aber so müsst ihr euch das vorstellen. Okay, also die Antwort auf den Prediger ist Jesus. Und das bedeutet jetzt für uns, dass wir den Rat, den der Prediger uns gibt, auf unsere Beziehung zu Jesus anwenden müssen. Und deshalb mein erster Punkt heute nach dieser lang, kurzen oder wie auch immer Einleitung. Nutze deine Jugend. Wir haben ja diese Sprichwörter im Deutschen, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr oder früh übt sich, wer ein Meister werden will. In der Bibel haben wir sowas Ähnliches. Sprüche 22, Vers 6 steht, gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt ist. Und wisst ihr, das ist in allen Dingen so. Was du in deiner Kindheit und Jugend gelernt hast, das behältst du fürs Leben. Es ist da egal, ob es was Negatives ist oder was Positives. Kinder und Jugendliche lernen viel schneller und leichter zum Beispiel Sprachen. Ja, also wenn wir uns etwas Neues aneignen, wenn wir lernen, dann bilden sich neue Verbindungen, neue Verknüpfungen in unserem Gehirn. Das nennt man, das sind die Synapsen. Und je mehr wir eine Sache lernen, desto mehr werden diese Verbindungen, diese Synapsen gestärkt und andere eben nicht. Und je weiter ein Mensch in seiner Entwicklung voranschreitet, desto stabiler werden die Synapsen und desto langsamer und schwieriger bilden sich neue. Das Lernen geht langsamer. Wenn du mit 60 Jahren lang gelernt hast, dass das Wort Nein, Nein heißt, dann ist es für dich schwer, jetzt No zu lernen. Dann musst du nicht nur eine neue Synapse für No knüpfen, sondern du musst die alte für Nein, die 60 Jahre lang sich gut geeignet hat, aufweichen. Es geht einfach langsamer. Es wird schwieriger. Es braucht immer mehr Anstrengung, immer mehr Aufwand, um etwas Neues zu lernen. Also Kinder lernen spielerisch, die lernen nebenbei. Erwachsene müssen sich hinsetzen und ranklotzen. Wenn sie eine Sprache lernen oder wenn man einfach arbeiten lernt, da meine ich jetzt die Fingerfertigkeit, aber und auch, dass man eine Sache durchzieht, dass man einfach mal eine Sache zu Ende bringt. Wenn du in deiner Kindheit immer Ausreden findest, warum du das nicht machen kannst, und in deiner Jugend, dann wirst du dein ganzes Leben lang Ausreden finden. Oder ein Instrument lernen oder mal was ganz anderes. Geschwisterkinder lassen sich weniger häufig scheiden. Sie haben gelernt, sich zu streiten und zwar richtig heftig. Ich meine, wahrscheinlich sind viele von euch Geschwisterkinder. Wer hat das gelernt in seiner Jugend und Kindheit, sich so richtig schön zu streiten? Ja, ich auch, okay, gut. Sie haben es gelernt, sich miteinander zu streiten und trotzdem aneinander festzuhalten. Wer das kann, der ist für die Ehe gewappnet, ja. Oder lesen lernen, ja? Ich meine, heute leben wir in der Generation, wo man immer nur noch ganz kurze Texte liest im Handy. Und alle schimpfen, das ist ja so schlimm heutzutage. Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Als ich noch jung war und es gab noch keine Handys und noch keine SMS und nichts, da war das genauso. Nur bei uns war das halt kleine Sprechblasen in Comics. Ja, ich habe halt nur Comics gelesen. Und wenn ich heute ein Buch zur Hand nehme, was passiert? Ich schlafe direkt ein, ja? Das schaffe ich nicht. Das ist wirklich eine Anstrengung für mich, Bücher zu lesen. Jetzt habe ich einen Beruf gewählt, wo ich immer den ganzen Tag nur Bücher lesen muss, aber ist trotzdem schwer. Ja. Und wisst ihr, so wie es mit allen Dingen im Leben ist, dass es einfach mir als junger Mensch viel leichter fällt, so ist es natürlich auch in geistlichen Dingen. In den Dingen, die unser Glaubensleben prägen. Und die Botschaft vom Prediger lautet, nutze deine Jugend, um in deiner Beziehung zu Jesus zu wachsen. Wenn Alter und Krankheit und alle möglichen Probleme kommen, wenn du langsam festgefahren bist, wir sagen dazu auch, wenn du starr und stur bist, dann wird es dir auch schwerfallen, geistlich aktiv und rege zu bleiben. Es wird dir schwerfallen, ja fast unmöglich sein, von sündigen Gewohnheiten, von sündigen Mustern zu lassen, die sich über Jahre oder Jahrzehnte in deinem Leben etabliert haben, die du dir antrainiert hast. Gedenke an deinen Schöpfer an den Tagen deiner Jugend, sagt der Prediger, denn es kommen Tage, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Und er spricht dann hier vom Altwerden. Und ich könnte euch jetzt extrem viele Beispiele geben über das Altwerden und wie, was einem alles nicht gefällt. Ich habe also wirklich sehr viele Erlebnisse in der Hinsicht, aber ich erspare euch das. Ich will euch nur das Argument vom Prediger weitergeben, was er hat. Sein Argument lautet, so wie du im Alter nicht mehr das Leben genießen kannst wie in der Jugend, so wird es dir im Alter auch schwerfallen, an deinen Schöpfer zu denken. Die Verbindung mit Gott zu haben. Sturheit, Verbitterung, Stolz und Enttäuschung werden dich abhalten. Keine Frage, Gott kann steinalte Leute auf dem Totenbett noch zur Umkehr bewegen. Gott ist alles möglich, aber es ist nicht die Regel. Ich bin neulich durch Osnabrück gegangen, wir haben versucht, Leute mit anzusprechen bezüglich auf Gott, auf den Glauben. Und da war so eine steinalte Frau, die kam dann mit ihrem Rollator oder Stock, ich weiß es nicht mehr, angezittert. Und ja, und man kommt natürlich dann schnell, was ist, wenn sie jetzt sterben, was kommt dann, was ist dann? Die Frau sagte, die war übrigens auch in der Kirche, sie sagte, wollen Sie es wissen? Das ist leider der Standard. Also, euer großes Fund, euer Talent, euer besonderes Talent ist euer Leichtsinn, ja, euer jugendlicher Leichtsinn, euer Wagemut, eure Offenheit, eure Kraft. Das ist euer besonderes Talent, was ihr benutzen sollt. Nutze deine Jugend, um in der Beziehung zu Christus zu wachsen. Und dazu habe ich jetzt zwei Unterpunkte, wie das konkret aussieht. Das erste ist, nutze deine Jugend, um geistliches Leben einzuüben. Geistliches Leben einzuüben. Das ist jetzt nicht nur was für Alte oder für die Nerds unter euch, das ist jetzt wirklich tatsächlich was für euch alle. Ja? Nutze deine Jugend, um geistliches Leben einzuüben. Und vielleicht sind jetzt ein paar, die fragen, ja, geht das überhaupt? Es ist doch alles Gnade. Und klar, die Bibel macht deutlich, es ist alles Gnade. Der Heilige Geist muss uns alles geben, was das geistliche Leben betrifft. Aber die Bibel macht genauso deutlich, dass wir geistliche Disziplin erlernen und einüben sollen. Das ist die Art und Weise, wie der Heilige Geist auch in uns wirkt. Also zum Beispiel, Jesus war der Mann des Gebets. Er hat ständig gebetet. Und die Jünger kamen und haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Und dann hat Jesus geschnipst und alle konnten beten. Dann hat Jesus angefangen, sie zu unterrichten, hat ihnen ein Gebet erklärt und dann auch verschiedene Gleichnisse, damit sie etwas übers Beten lernen. Sie mussten es erlernen. Okay, das ist jetzt krass, oder? Beten kann man und muss man lernen. Kann das bedeuten, dass ich vielleicht in die Gemeinde zum Gebetskreis gehen sollte, also zu den Gruftis, die sich da treffen und ewig lange Gebete vor sich hin labern. Kann das sein, dass ich dorthin gehen sollte, um vielleicht von denen beten zu lernen? Das ist ein krasser Vorschlag, ich weiß. Ja. Aber vielleicht kann das heißen. Ich habe noch einen krassen Vorschlag. Kann das sein, dass ich mal ein Buch zum Thema Gebet lese, zum Beispiel das hier, Der kniende Christ, super. Ist nur so dick. Also als ich so alt war wie ihr, ich wäre nie auf die Idee gekommen, ein Buch übers Gebet zu lesen, wenn ich überhaupt ein Buch gelesen hätte. Ja, aber übers Beten, das macht man einfach und fertig. Also krasse Vorschläge, ich weiß. Die Jünger sollten zum Beispiel auch lernen, Gott zu vertrauen. Ja, sie haben an Jesus geglaubt und so weiter, aber sie mussten darin wachsen. Und darum hat Jesus sie ausgesandt, immer zwei und zwei, er hat sie losgeschickt, hat gesagt, so, ihr geht jetzt mal ein paar Tage, vielleicht auch Wochen los und verkündet den Leuten das Evangelium. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und wisst ihr was? Ihr nehmt nichts mit. Kein Wanderstock, keine Ersatzschuhe, keine Blasenpflaster, keine Ersatzunterwäsche, kein Schlafsack, nichts zu essen, nichts zu trinken, auch kein Smartphone. Nichts. Die sind also fast nackt losgelaufen. Wir hatten noch einen Umhang. Was sollten Sie dabei begreifen? Was sollten Sie lernen? Sie sollten lernen, ich bin in allen, egal was es betrifft, in allen Dingen meines Lebens von Gott abhängig. Und er versorgt mich in allem, was ich brauche. Und dieses Erlebnis hat bewirkt, dass sie wirklich auf Gott vertraut haben. Also wenn ich in meinem Vertrauen auf Gott wachsen will, dann muss ich also etwas wagen. Ich muss was riskieren. Damit meine ich jetzt nicht, dass ihr vielleicht das nächste Mal mit 20 km/h noch schneller um die Kurve fahrt und dann, oh Gott hat mich getragen. Wahnsinn, er hält mich auf der Spur. Nein, ich meine damit sowas wie zum Gebetskreis gehen. Krass, ja, ich weiß, das ist schon die obere Liga. Aber was könnte man noch machen? Man könnte auf verschiedene Sachen in sein Leben verzichten. Vielleicht habe ich ein Problem mit meinem Smartphone. Es nimmt so viel Zeit in Anspruch, es verführt mich so oft in Sünde. Kann ich ohne Smartphone leben? Das Risiko ist mir doch zu hoch. Ich würde wahrscheinlich morgen früh sterben. Oder? Oh. Ah. Ja, ist doch die übliche Reaktion früh. Ne? Das ist ein Risiko, ja? Das hat was mit Gottvertrauen zu tun. Kann ich das? Oder so als junger Mensch, ich meine, ich wäre damals nie auf die Idee gekommen, aber ihr habt jetzt die Chance noch, ihr seid noch jung. Sollte ich riskieren, ein bisschen was mehr oder vielleicht überhaupt was von meinen Finanzen, die ich habe, und das sind nur sehr wenige, weil ich bin ein junger Mensch, ich habe ja kaum was, aber ich habe ja doch etwas, sollte ich davon etwas spenden? Vielleicht sogar 10%? Ist kein Gesetz, aber warum nicht? Dann reicht es ja nicht mehr. Genau. Dann muss ich ja vertrauen, dass Gott mich trotzdem versorgt. Es gibt total viele Bereiche, wo wir etwas wagen und wo wir dann wachsen können. Und es ist natürlich erst recht der Bereich so geistliche Fragestellungen, geistliche Themen, die wir begreifen müssen, durcharbeiten müssen, um mündig im Glauben zu werden. Geistliche Aktivitäten, egal was, zum Beispiel Bibel lesen. Wir hatten das hier, also 7%, immerhin 5%-Hürde geknackt, beschäftigen sich mit Bibellesen. Wisst ihr was? Ich weiß nicht, wie viel Bibel ihr lest und ob ihr das regelmäßig macht, aber wenn ihr es euch nicht in der Zeit jetzt antrainiert, täglich eure Bibel zu lesen und eure Andacht zu machen, dann werdet ihr es euer Leben lang nicht täglich machen. Es wird nicht zu eurer Gewohnheit. Es wird immer was Besonderes bleiben. Und das ist nicht gut. Und wenn du heute hier rausgehst und dir diesen Bibelleseplan nimmst und morgen früh anfängst mit Prediger dein Bibellesestudium, dann machst du nicht nur etwas für morgen oder für die nächste Woche oder für deine Jugend. Dann machst du etwas für dein ganzes Leben. Das ist nützlich für dein ganzes Leben und für die Ewigkeit. Okay, das ist der erste Punkt gewesen. Geistliches Leben einüben. Und das zweite ist, den Kampf gegen die Sünde radikal zu kämpfen. Im Prediger 11, Vers 10, da steht dieser Vers, entferne Unmut von deinem Herzen und halte Böses fern von dir. Ich denke, dieser Vers ist zweifach zu verstehen. Es geht um das Böse, um die Sünde in deinem Leben, die du fernhalten sollst. Aber nicht nur darum, sondern es geht auch um den Unmut in dir, die Sünde fernzuhalten. Also du hast Unmut, etwas Sinnvolles zu tun. Das kennt ihr alle nicht, oder? Man hat keinen Bock, irgendwas Sinnvolles zu tun. Das ist ein total unbekanntes Gefühl. Erst recht hast du natürlich keinen Bock darauf, etwas gegen die sündigen Begierden in deinem Leben zu machen, dagegen zu kämpfen. Okay, jeder von euch sagt jetzt zu seinem rechten Nebensitzer, ich glaube, er meint dich. Warum soll ich gegen die sündigen Begierden in meinem Leben kämpfen? Die Welt um dich herum erteilt dir, kaum dass du in die Pubertät kommst, den Generalschuldenerlass, die Generalerlaubnis, ein Freifahrtsschein zum Austoben. Die Jugendlichen, ihr dürft das. Die können das alle machen. Und du sagst dir, ich kann ja immer noch damit aufhören. Ich kann das ja immer noch ändern. Als ich noch klein war, als ich Jugendlicher war, da war es modern zu rauchen. Ich weiß nicht, ob das, wie weit das heute noch angesagt ist, aber bei uns, man musste rauchen. Meinetwegen war man also 14, man hat angefangen mit Rauchen. Und dann sagte man solche weisen und schlauen Sätze wie, also ich rauche nur, bis ich 16 bin, dann höre ich auf. Nee, also ich rauche, bis ich dann eine Beziehung habe. Ich rauche, bis ich heirate. Ich rauche, bis ich schwanger werden will. Ich rauche dann, wenn ich schwanger bin. Leute, ich höre dann auf. Ey Leute, ich rauche überhaupt keinen Tabak. Ich rauche Gras, das ist viel gesünder. Und das hilft mir, in meiner No-Box-Stimmung zu bleiben, in der ich als Jugendlicher sein muss. Entferne diesen Unmut aus deinem Herzen. Ich war letztes Jahr bei einem Seminar, das hieß Befreiung aus seelischen Zwängen oder aus zwanghaften Gefühlen. Da ging es dann so um Sachen wie Depressionen, zwanghaftes Selbstmitleid, Ängste, die man hat und alle möglichen Gewohnheitssünden. Nun, ihr sitzt jetzt alle hier und ihr fühlt euch gut und das Leben ist schön und das Depressionen, also ein Zeug kennt ihr nicht. Und dann nur plötzlich, ihr werdet 35 und etwa 10% von euch werden Depressionen haben. Ihr werdet aufwachen und wie war das damals mit Prediger? Alles ist sinnlos und Haschen nach Wind. Genau. Es ist so. Und wisst ihr, woher das kommt? Nicht, weil ihr mit 35 oder mit 45 einen Geistesblitz habt, sondern sowas entwickelt sich in der Kindheit und Jugend. Nur man ist noch locker, man drückt es weg, man denkt sich, es wird sich alles sowieso noch ändern. Nun, dieser sehr, sehr erfahrene Seelsorger, der hat mir Folgendes gesagt. Wenn du jung bist, kannst du am besten und am schnellsten etwas gegen solche negativen Entwicklungen in dir, in deinem Leben unternehmen. Du kannst das wirklich am besten. Du hast die Kraft. Du bist noch nicht so festgefahren. Aber du willst es nicht. Warum auch? Das wird sich noch alles irgendwie entwickeln. Und dann, wenn du alt bist und du erkennst dann deine Probleme in der Tiefe, dann willst du etwas dagegen unternehmen. Aber du hast kaum noch Kraft dazu. Oder es kostet dich so viel Anstrengung. Schiebe den Kampf gegen die Sünde, gegen dein sündiges Ich nicht länger hinaus. Das ist die Botschaft. Johannes, der Apostel, der schreibt an die Gemeinde und er schreibt Folgendes. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Und dann nochmal. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark. Und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Ihr seid das. Ihr seid stark. Und wenn ihr euch mit dem Wort Gottes ernährt, dann bleibt es in euch euer Leben lang. Und dann werdet ihr den Bösen überwinden. Und dann macht das mit diesem fortschreitenden Alter und der Unflexibilität, die man dann hat, gar nicht mehr so viel aus. Das ist gar nicht so schlecht. Dann heißt das nämlich, dass du standhaft, stabil und fest in Christus bleibst, egal ob es oben oder unten geht, ob dick oder dünn. Das ist genau das, was man dann braucht. Okay, das Leben, was ich euch jetzt beschrieben habe, klingt vernünftig, sinnvoll und gut. Jeder dreht sich jetzt zu seinem linken Nebenmann und sagt, ja, er hat recht. Oder? Aber es klingt nicht unbedingt nach. So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und was deinen Augen gefällt. Es klingt mehr nach, aber wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Wie passt das Leben in der Nachfolge, das Erlernen der Gottesfurcht mit Spaß und Freude in der Jugend zusammen? Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt heute Abend. Genieße deine Jugend. Und jetzt kann sich jeder zu seinem rechten Nebensitzer umdrehen und sagen, endlich. Genieße deine Jugend. Als ich Praktikum gemacht habe in Wien, da war ich in der Gemeinde und ich bin sehr gerne dort in ein Restaurant gegangen, das hieß der Schnitzelwirt. Und das hieß wirklich nicht aus Versehen so. Dort gab es Schnitzel, die waren einfach gigantisch groß. Und ich sage euch, also wenn ihr mal in Wien seid, es war für mich eine Offenbarung. Ja. Es ist so, so lecker. Ich dachte nicht, dass Schnitzel überhaupt schmecken kann, aber dass es so gut ist. Okay. Und dort gab es einen Kellner, der kam dann immer mit diesen riesigen Platten rein und mit den Schnitzeln, die noch mal größer waren als die Platten. Und er sagte dann immer, das ist Leben, das ist Lebensqualität. Und wisst ihr was? Er hatte recht. Wisst ihr, was Paulus schreibt? Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen. Die gehen irgendwelche Irrwege. Was machen die dann? Sie verbieten zu heiraten, in Klammern, und Sex zu haben, und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit man sie mit Danksagung gebraucht, damit sie in Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. So, ich glaube, jetzt muss ich aufhören, ne? Nur eine halbe Stunde oder könnt ihr noch? Ich überziehe heute ein bisschen hier, ich weiß, Jugendgottesdienst. Darf man nicht so lange predigen, aber ihr wollt ja jetzt alle anfangen, eure Jugend zu nutzen, oder? Geistliches Leben einüben. Machen wir noch ein bisschen, okay. Also, was stand jetzt hier? Alles ist gut, wenn es in Dankbarkeit genossen wird. Gott nachzufolgen bedeutet also nicht, das Leben und die Gaben Gottes zu verleugnen, sondern sie zu genießen in Dankbarkeit. Und der wahre Genuss der Gaben Gottes geht dagegen verloren, wenn wir sie von Gott trennen. Dann wird tatsächlich das Schönste und das Beste bedeutungslos. Man kann es kaum genießen, weil es von vornherein feststellt, dass es vergänglich ist. Keine bleibende Erfüllung. Wie ist es, wenn wir im Urlaub sind oder auf einer tollen Freizeit? Oh, es ist so schön, jetzt beginnt der Urlaub. 14 Tage. Und mit jedem Tag, mit dem wir dann erholter sein sollten, wo es uns besser gehen sollte, relaxter, gucken wir auf die Uhr und sagen, oh, jetzt sind es nur noch 5 Tage. Oh, jetzt nur noch 4 Tage. Jetzt muss ich mich wirklich anstrengen, noch richtig genießen, weil jetzt sind es nur noch 3 Tage. Es wird immer schrecklicher, der Urlaub. Ja, so sind wir, oder? Gott, danke, jetzt habe ich noch mal eine Stunde Urlaub. Oh, so schön. Können wir auch machen, oder? Aber wenn wir es dann in Dankbarkeit und mit Zufriedenheit genießen, wisst ihr, was dann passiert? Dann können selbst die kleinsten Dinge im Leben, Kleinigkeiten, die wir erfahren, zu größten Freuden werden. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr so einen kleinen Wunsch habt oder jetzt bräuchte ich das oder ach, diese Begegnung. Und wisst ihr, dann ist es gar nicht so sehr diese eigentliche Sache, die ihr bekommen habt, sondern dann ist es was? Dann ist es diese Glaubensstärkung, die ihr erfahren habt. Hey, Gott kümmert sich um die kleinsten Dinge in meinem Leben. Also, wisst ihr, ich habe mich in meinem Leben lang nie um Staudengewächse gekümmert. Stauden, wisst ihr, was das ist? Das wusste ich auch immer nie. Also Stauden sind so Blumenpflanzen. Die pflanzen alte Leute in ihren Garten, weil es schön ist. Ne? Na jedenfalls, ich habe jetzt seit neuestem einen großen Garten und da liegt so viel Brach. Wir müssten irgendwas reinpflanzen. Meine Frau sagte, ja, hier müssten ein paar Blumen hin. Da hätten wir auch Blumen für den Gottesdienst und so ein paar Stauden. Ja, sage ich, stimmt eigentlich. Stauden wären schön. Aber die sind erstens teuer und wir haben jetzt auch kein Geld, uns die zu leisten. Nein, man könnte ja vielleicht die Nachbarn fragen, ob die uns vielleicht so, die kann man so abstechen, dann vermehren die sich. Das war's. Wir haben wieder weitergearbeitet, fertig. Ich saß nächsten Tag in meinem Büro, ich gucke genau auf den Weg, der von der Straße oben in den Garten geht, immer drauf. Da kommt meine Nachbarin, Schubkarre für Schubkarre für Schubkarre runtergefahren. Ab der dritten Schubkarre bin ich mal raus und habe gefragt, was machst du eigentlich hier? Ja, ich bringe euch Stauden. Wir haben also ein Beet aufgelöst im übernächsten Nachbarn, ohne dass wir gesprochen haben, dachten, ach, die brauchen die bestimmt, haben die ganze Stauden. Und Leute, ich sage euch, ich habe mich über die Stauden gefreut, ja. Aber ich habe mich vor allem gefreut, weil ich gesehen habe, hey, ich habe gestern nur eine Minute mit meiner Frau gesprochen und heute schickt uns Gott die ganzen Blumen her. Okay, das sind jetzt Stauden. Ich weiß, das interessiert euch nicht. Aber es gibt ein anderes Thema, was wahrscheinlich die meisten von euch interessiert. Das ist Sexualität, ja, Sex. Das ist ein Bereich, wo viele junge Menschen es kaum erwarten können, ihn zu genießen. Und ältere Christen kommen dann und sagen, da musst du wirklich vorsichtig sein und nicht zu früh und überhaupt. Und alles an alle denken irgendwann, so leicht ist es dann wohl doch nicht. Wisst ihr was? Es ist Gottes Gebot, dass wir die erotische Liebe, die Sexualität genießen sollen. Es gibt ein Buch in der Bibel, das spricht nur darüber, das ist das Hohelied der Liebe, Hohelied Salomos, da steht zum Beispiel, wie schön bist du und wie lieblich, o liebevoller Wonnen. Dieser dein Wuchs ist der Palme gleich und deine Brüste den Trauben. Ich sprach, ich will die Palme besteigen und ihre Zweige erfassen. Dann werden deine Brüste mir sein wie Trauben des Weinstocks und der Duft deiner Nase wie Äpfel und dein Gaumen wie der beste Wein. Also so wie Düfte von Blüten, da sind wir wieder bei den Stauden, oder von Früchten, oder eben so wie Wein, so alkoholische Getränke, so wie die uns beleben, erfrischen und berauschen. So soll sexuelle Liebe berauschend sein. Und so über Sex zu denken, das von dieser gemeinsamen Liebe zu erwarten und zu erleben, das ist keine Sünde, das ist Gottes Wille. Gott sagt, ich möchte das so. Unter dem ist es eigentlich schon, dass er mich nicht richtig ehrt. Aber der gottgegebene Rahmen und damit die Grundlage für den Genuss ohne Reue, dafür aber mit Freude, ist der Ehebund. Und wir fragen, warum? Das ist doch Schikane. Wisst ihr, das Besondere am Ehebund ist seine Exklusivität. Es ist eben ein Bund, ein fester Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Da geht es um Treue, um Exklusivität. Und nur in dieser exklusiven Beziehung werden die beiden besonderes Glück und Erfüllung und auch sexuelle Erfüllung, ja Freude und Genuss erfahren. Gott hat den Menschen so gemacht. Versteht ihr, so wie du deine freie Zeit, dein Feierabend nur wirklich so richtig genießen kannst, wenn du vorher deine Arbeit geschafft hast. Dann bist du vielleicht kaputt und fertig, aber du sagst, ich hab heute was geschafft und dann kannst du wirklich den Abend genießen. So ähnlich ist das beim Sex. Den kannst du nur so richtig genießen, dich so richtig daran erfreuen, wenn du vorher treu und rein warst, wenn du darum gekämpft hast. Viele meinen natürlich, und die Welt sagt es genau so, dass Sexualität besonders erfüllend und aufregend ist durch Abwechslung und Freizügigkeit. Ja, Salomo, der hatte 600 oder 700 Frauen und 300 Nebenfrauen, das muss der glücklichste Mensch der Welt gewesen sein, der hatte das Sexleben schlechthin. Und dann steht im Hohelied, der hatte gar keine richtige Beziehung zu seinen Frauen. Da mussten noch andere Leute arbeiten für ihn, um die überhaupt alle zu verwalten. Das war ein einsamer Mann mit 1000 Frauen. Nur in einer exklusiven Beziehung verlangen beide voll und ganz nacheinander. Sie geben sich voll und ganz einander hin. Und sie genießen dann die Früchte ihrer gemeinsamen Liebe in vollen Zügen. Und wisst ihr was? Und so, genau so sollen sie tiefer begreifen und bezeugen, wie herrlich es ist, in einer exklusiven Beziehung mit Gott zu leben. Sex hat natürlich was mit Gott zu tun und mit unserer Anbetung. Merkt ihr, wahrer Genuss und Freude im Leben, die hängen von unserer Beziehung zu Gott ab. Es reicht nicht aus, dass dir Gott seine Gaben zum Genießen gibt, sondern er muss dir auch die Fähigkeit geben, sie wahrhaft genießen zu können. Prediger 3, Vers 12. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Okay, die Zusammenfassung von Prediger war wie? Alles in der Welt ist sinnlos, ohne Gott. Und die Antwort ist folgende: Nutze deine Jugend, nutze dein Leben, um in der Beziehung zu Jesus zu wachsen. Teil 1. Und Teil 2. Und erfreue dich an den Dingen, die Gott dir gibt. Genieße seine Gaben durch die Beziehung zu ihm. Nutze deine Beziehung Nutze deine Jugend, um in deiner Beziehung zu Christus zu wachsen und genieße dein Leben durch die Beziehung mit ihm. Lass uns zusammen beten und aufstehen dazu. Ja, himmlischer Vater, wir bekennen dir, dass wir uns gerne gehen lassen. Zum Beispiel, weil wir denken, es macht doch eh keinen Sinn, sich hier anzustrengen, hier was zu verändern. Und wir bekennen dir, dass wir gerne der Welt nachlaufen, weil wir Angst haben, das Leben zu verpassen. Aber Herr, nur in dir haben wir wirklich Erfüllung, haben wir wahres Leben, haben wir einen Sinn im Leben, haben wir ein Ziel. Und Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du als der unendliche, ewige, allmächtige Gott all deine Schönheit und Herrlichkeit verlassen hast und du bist in diese verfallene und vergängliche Welt gekommen. Und durch das, was du getan hast für uns am Kreuz, hast du eine neue Welt mit dir gebracht. Eine neue Welt ist angebrochen. Und wir dürfen schon ein Teil dieser neuen Welt sein. Und wir dürfen für dich leben. Und wir dürfen wissen, dass das, was wir tun, unsere Arbeit, unser Leben, wenn wir es mit dir leben, nicht vergeblich ist. Herr, wir danken dir dafür. Und wir loben und preisen dich für deine Liebe zu uns. Amen.